Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute spreche ich mit Balázs Koscsoly über sein brandneues Buch Zukunftsküche. Wir wollen in dieser Folge aufzeigen, warum Nachhaltigkeit nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch richtig gut für den Geldbeutel, für den Umsatz sein kann, wenn man es richtig macht. Ja, Balázs ist gelernter Designer, Restaurantmarkenexperte mit fast 20 Jahren Erfahrung und CEO der Kreativagentur Branding Cuisine. Er ist Autor von gleich 2 Büchern, also nicht nur Zukunftsküche, sondern auch CEO Solution und veranstaltet den Weltverbesserer-Wettbewerb. Ja, und hat das Smart-Konzept, Smart-Rezept für nachhaltige Gastronomie entwickelt. Ich frage mich, ob der Mann nie schläft, aber wir sprechen heute über das ein oder andere Kapitel aus deinem Buch und erzählen auch, warum niemand, der hier zuhört, Angst davor haben muss, dass die Schnitzelesser und Schnitzelesserinnen ja zur Konkurrenz abwandern, wenn man pflanzliche Produkte anbietet. Wir reden auch darüber, wie aus dem vermeintlichen Kostenfaktor, wie viele immer denken, Nachhaltigkeit, ein echter Wettbewerbsvorteil wird und warum die pflanzliche Küche die Zukunft der Gastronomie sein könnte. Herzlich willkommen, lieber Balázs, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Intro. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein. Dankeschön.
Super. Dein neues Buch Zukunftsküche, wie sieht denn die Zukunft der Gastronomie aus, der Küche? Wie sieht die Zukunft aus und warum sollten sich Gastronomen ausgerechnet jetzt Gedanken über Nachhaltigkeit machen und in diesen Podcast unbedingt reinhören?
Die Zukunft der Gastronomie ist sicherlich mit weniger tierischen Produkten unterwegs als die heutige. Das liegt unter anderem daran, dass die tierischen Produkte einen ökologischen Fußabdruck haben, der enorm ist. Da könnte man sozusagen ganze Podcast-Folgen damit füllen. Und es ja auch so ist, dass sich die Preise der pflanzlichen Alternativen sich in den letzten Jahren rasant denen ihrer tierischen Pendants annähern. Wir sind kurz davor, eine Preisparität zu haben in den nächsten Jahren. Und da wir dann doch mit dem Portemonnaie denken, wird das dazu führen, dass sich auf Basis dieser Preisänderung auch die Verhalten sowohl im Angebot als auch in der Nachfrage ändern.
Mhm. Das heißt, der Preis wird das ganze Ding dann so ein bisschen steuern.
Ich gehe fest davon aus. Also es ist ja so, dass wir noch 2022 über 50% teurere pflanzliche Alternativprodukte hatten. Das war dann 2 Jahre später schon nur noch bei 16%. Und bin gespannt, wann wir in den nächsten 1-2 Jahren so weit sind, dass die Preise gleich sind oder sogar günstiger werden. Und das Gleiche, also sozusagen diese Entwicklung wird begleitet von einer geschmacklichen Annäherung. Da sind ja manche Produkte schon sehr, sehr nah, sind zu identisch. Andere Produkte sind noch unterwegs, wenn man zum Beispiel in den Bereich Käse schaut. Und wenn man dann den ökologischen Fußabdruck der Produkte vergleicht und eigentlich keinen Geschmacksunterschied hat und auch keinen Preisunterschied hat, dann wird es sehr einfach sein, sich für die ökologischere oder auch so ethischere Variante zu entscheiden, wenn auch zum Beispiel die Komponente Gesundheit stimmt, wenn nämlich diese Produkte so hergestellt werden, dass sie jetzt nicht voller Zutaten sind, die der Gesundheit für die Gesundheit schädlich wären.
Also grundsätzlich glaube ich, wenn dann die Kommunikation nach außen auch vernünftig passiert und dann natürlich die Kommunikation im Haus, dass ich halt nicht, haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass man nicht vegan oder vegetarisch dran schreibt, sondern dass man das auf der Speisekarte wirklich ansprechend formuliert und deklariert, dann hat das dann auch wieder einen ganz anderen Impact. Aber ich sehe das Thema pflanzliche Ernährung oder pflanzliche Gerichte, sehe ich als ähnliches Werkzeug an wie KI. Mein Lieblingsthema ist KI und Digitalisierung, ja. Aber ich sehe das Thema als ein ähnliches Werkzeug an, weil wir werden jetzt, haben wir mit ganz, ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Wir mussten an unseren Preisen drehen, wir mussten besser einkaufen, wir mussten Energie sparen und wir waren jetzt auf wirtschaftlicher Basis, waren wir vor ganz vielen Herausforderungen, die uns gestellt worden sind. Und das wird ja in Zukunft jetzt nicht weniger werden. Die Lebensmittel werden unter Umständen teurer. Wir haben vielleicht neue Mindestlohngesetze, die uns zwingen, was natürlich gut ist. Jeder soll sein Geld verdienen. Gerade bei uns in der Branche finde ich es ganz wichtig, dass die Leute genug verdienen. Aber man muss es sich natürlich auch leisten können. Es muss wirtschaftlich darstellbar sein. Und das sind dann halt nächste Herausforderungen, die kommen. Und deswegen glaube ich, KI kann uns definitiv helfen, macht uns effizienter, kann uns wirtschaftlicher machen, kann uns Arbeit einsparen. Aber auch das Thema, jetzt komme ich zum Punkt, aber auch das Thema pflanzliche Gerichte auf die Speisekarte packen, dreht ja ganz eindeutig dann am Wareneinsatz und kann uns dann Gerichte, die vielleicht genauso lecker schmecken, wenn ich es gut mache, kann ich zum ganz anderen Preis anbieten und muss nicht zwangsläufig meine Preise erhöhen. Also sehe ich Potenzial drin.
Ganz genau, weil es ist ja auch so, dass die pflanzliche Küche ja viel, viel, viel mehr ist als pflanzliche Alternativen. Ne? Also man kann natürlich sagen, dass man einfach pflanzliche Alternativen drauf packt. Man kann auch aber sagen, aber das ist aber nicht unbedingt der erfolgreiche Weg. Man kann ja auch sagen, dass man konzeptionell mitdenkt und sein eigenes Konzept insofern weiterentwickelt, dass man versucht, auch diese bessere Marge hinzubekommen, die man mit pflanzlichen Gerichten hinbekommen kann. Also wenn ich mit Hülsenfrüchten, wenn ich mit Gemüse, wenn ich mit Getreide arbeite, habe ich ja tendenziell viel bessere Margen. Und zum Beispiel, wenn ich dazu ein Beispiel nennen kann aus der Praxis, das Vogelhaus in Konstanz, die sind bio-vegan, sind Bioland-zertifiziert, haben total moderate Preise. Das heißt, wenn du dort als Gast bist und das Essen genießen darfst, ist wirklich unglaublich lecker, dann zahlst du ganz faire Preise. Nichtsdestotrotz hat das Vogelhaus einen Wareneinsatz von 23% und gehört gleichzeitig seit Jahren zu den 10 umsatzstärksten Gastronomien in Konstanz. Und das beweist ja, dass du eine Top-Nachhaltigkeitsarbeit leisten kannst und dabei sehr, sehr profitabel sein kannst. Natürlich hat das Vogelhaus eine gute Lage. Das ist nicht, also das müssen wir jetzt nicht aus dem Bild lassen. Es tragen viele Faktoren dazu bei. Aber es zeigt auch, dass man nachhaltig Geld verdienen kann. Und es ist genau richtig, das, was du gesagt hast, eingangs, es kommt auf das Wie an und das, was du jetzt eben erwähnt hast, ne, es ist ja diese, du musst nicht unbedingt riesengroß vegan auf dein Schaufenster kleben, sondern es so kommunizieren, dass du die Sehnsüchte deiner Gäste bedienst.
Ja, richtig. Schönes Beispiel mit dem Vogelhaus. Es zeigt am Ende des Tages, dass es funktionieren kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und das ganze Thema angeht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sich die Marge erhöht, dass der Wareneinsatz runtergeht. Ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich, wenn ich gerade am Anfang stehe, dann nehme ich mich immer als Beispiel. Ich bin jemand, der müsste unbedingt mal zu dir zum Workshop und müsste da mal lernen, wie man das Ganze macht, weil ich bin ich habe da auf jeden Fall nicht so viele Skills, aber zum anderen Teil der Wahrheit, ich muss mir ja erstmal ein Konzept überlegen, Gerichte überlegen, die bei mir in die Speisekarte passen, die meine Gäste gut finden könnten, die zu meiner Region passen, wo ich bin. Also das ganze Konzept muss ich überarbeiten, zur ganzen Wahrheit gehört auch, in der Regel brauche ich mehr Zutaten, die verarbeitet werden müssen. Ich brauche dafür dann wahrscheinlich mehr Mitarbeiterzeit, um das alles zu verarbeiten, je nachdem, wie hoch der Convenience-Grad ist. Also es sind zwei Seiten dieser ganzen Wahrheit, aber wenn man das Konzept einmal hat und seine Leute geschult hat, also die fachliche Kompetenz dann mit im Betrieb hat und nicht so jemand wie mich dahin stellt, dann kann es am Ende des Tages funktionieren, wie es Vogelhaus zeigt.
Ja, absolut. Genau diese Faktoren sind mitzubedenken. Ne? Also was ist mein Personaleinsatz? Letztlich haue ich ein Stück Fleisch in die Pfanne oder muss ich schnibbeln? Das macht natürlich einen Unterschied. Aber das kann man natürlich mitbedenken. Und ob mehr oder weniger Zutaten, das ist die Frage. Ist auch sicherlich konzeptabhängig. Ich denke da gerade an Moshmosh, auch ein interessantes Konzept, die sehr, sehr viele ihrer Speisen oder alle Basisspeisen veganisiert haben. Ne? Und das führt ja erstmal dazu, dass die Küche weniger Stress hat. Sie müssen nicht irgendwie mit diversen Basisspeisen oder Zutaten hantieren, sondern es gibt eine Base und dazu gibt es Toppings. Das heißt, es kann auch zu einer Vereinfachung in der Küche führen, zu einer Vereinfachung der Arbeit und letztendlich zu einer zum Erreichen von einer breiteren Zielgruppe. Also es ist ja so, dass du statistisch gesehen schon in jeder Gruppe mindestens eine Veganerin, einen Veganer hast, wenn die Gruppe vielleicht etwas größer ist. Und die kommt zu dir, wenn die sozusagen nicht die Person, die sagt, oh Moment, hier bekomme ich ja gar nichts oder nicht in der Weise, wie ich meine Lust befriedigen kann. Also ich bekomme keinen Genuss, nur ein Alibi-Angebot vielleicht.
Ja, genau.
Nein, ich bekomme hier etwas, was ich genießen kann. Dann kommt die Gruppe. Und das ist ein tatsächlich auch der Grund, weswegen Moshmosh diese Veränderung eingeführt hat. Sie haben ja nicht diese Veränderung eingeführt, um in einer veganeren Welt zu leben, sondern um sich resilient, zukunftssicher aufzustellen und eine größere Zielgruppe zu erreichen. Und das ist ihnen dann gelungen.
Dieser eine Grund, ja, lassen wir mal das Thema Klimanachhaltigkeit ganz, ganz wichtig. Und das sollte eigentlich der vorrangigste Grund sein. Allerdings gibt es ja auch einige, die sagen, okay, ich muss auf meinen Geldbeutel achten. Ich muss schauen, was geht rein, was geht raus. Und alleine der Grund ist für mich Grund genug, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil es geht nicht nur um die paar Prozent Veganer, die in mein Restaurant kommen könnten, sondern es geht um die Angehörigen, die Familie, die Freunde, vor allem um die ganzen jüngeren Menschen, die jetzt anfangen, in den nächsten Jahren richtig Geld zu verdienen. Ja, ich spiele beim ersten FC, spiele ich Handball und die sind alle um 20 Jahre jünger als ich. Ja, und ich weiß, wo die essen gehen, ich weiß, wie die essen gehen, wenn die ihre Mädels und Jungs einpacken. Die schauen, dass ein veganes Angebot für alle irgendwo möglich ist und wenn ich das nicht habe, dann kommen die halt nicht zu mir. Deswegen, das wäre für mich persönlich der einzige Grund schon, um zu sagen, okay, ich brauche Geld, ich möchte gerne mehr Umsatz, also beschäftige ich mich damit. Zum Moshmosh habe ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, die haben alle Basisprodukte, haben die veganisiert. Macht am Ende des Tages weniger Stress in der Küche, weil ich jetzt nicht zwei Soßen oder so vorhalten muss, sondern ich habe eine Soße, die gut ist. Wie haben die das kommuniziert, nach außen oder nach innen? Dass man damit öffentlich ins Marketing gegangen ist? Oder wie haben die das gemacht?
Das war wirklich ganz spannend. Die haben das heimlich gemacht. Also die haben die hatten zum Beispiel Fischsoße im Rahmen, weil das diesen Umami-Kick bringt im Rahmen. Und wollten die Fischsoße veganisieren, hatten aber auch Bedenken, wie das beim Gast ankommt, wenn man damit offensiv ins Marketing geht und haben das dann über einen Monat getestet in einem Pilotbetrieb Und es ist niemandem aufgefallen, dass sich da irgendetwas verändert hat. Also das heißt, man muss natürlich das, was man dann auf pflanzlich umstellt, das muss mindestens genauso schmecken oder sogar besser. Und dann haben sie es ausgerollt. Und letztendlich haben sie so dann alle Produkte umgestellt. Sie haben dann irgendwann angefangen, schon auch dazu zu kommunizieren, indem sie sozusagen die stets eins zu eins das pflanzliche und das tierische Produkt nebeneinander angeboten haben. Guck mal, hier gibt's eine coole Kampagne. Du kannst es so nehmen oder kannst es so nehmen. Entscheide du, lieber Gast. Aber nicht, sie sind nicht spezifisch darauf eingegangen, dass sie die Basis veganisiert haben. Und darin liegt ein, wenn wir jetzt vom Profit weggehen, ein riesiges ökologisches Potenzial. Denn eigentlich alle Gerichte, wo Milch, Ei, diese Basis Milchprodukte drinstecken, die sind in der Regel total einfach zu veganisieren. Und bei Mosh Mosh haben sie allein durch diese Maßnahme den pflanzlichen Anteil im Absatz um 40% vergrößert. Und das ist eine riesige Zahl. Das heißt, es ist ein Riesenimpact, wenn wir an den ökologischen Fußabdruck denken, wenn wir an die Massentierhaltung denken, sind das fast schon beiläufig erzielte, unglaublich große Ergebnisse.
Kennst du das? Es ist Samstagabend, du hast 6 Events gleichzeitig im Haus, die Hütte brennt. Und plötzlich merkst du, dass ein wichtiges Detail vergessen wurde. Und genau diese Situation kenne ich aus meiner Zeit als Gastronom nur zu gut. Wir hatten sehr, sehr viel Catering damals und die Koordination von Veranstaltungen ist wie ein Jonglieren mit 100 Bällen gleichzeitig. Von der ersten Anfrage bis zur Durchführung gibt es unzählige Details zu beachten. Menüplanung, Angebotserstellung, Equipment, Timing, häufige Anpassung aufgrund von sich ändernden Kundenwünschen und das meistens bis zum letzten Tag vor der Veranstaltung. Ja, und das natürlich alles parallel zu deinem Tagesgeschäft. Und hier kommt Event Cloud ins Spiel. Eine Software, die von Gastronomen für Gastronomen entwickelt wurde. Event Cloud digitalisiert und automatisiert deinen gesamten Veranstaltungsprozess. Von der ersten Kundenanfrage bis zur Nachbereitung. Und das Besondere, deine Kunden können ihre Events sogar interaktiv mitgestalten, während du den kompletten Überblick behältst. Und was mich persönlich überzeugt, ich habe die Jungs letztes Jahr auf der Internorga kennengelernt, die Gründer kennen das Problem aus eigener Erfahrung. Sie haben die Software aus der Praxis heraus entwickelt und verstehen ganz genau, worauf es bei der Eventplanung ankommt. Also möchtest du mehr erfahren, dann besuche the-eventcloud.com. Und wenn das was für dich ist, dann probiere The Event Cloud aus. Für dich als Hörerin des Küchenherde Podcasts gibt es die ersten 6 Monate mit 50% Rabatt. Also den Link dazu, den findest du auch in den Shownotes dieser Folge.
Okay, lass uns mal tiefgründig werden. Du sagst so etwas wie, reine Information führt nicht zur Verhaltensänderung. Bewusstsein entsteht auf dem Weg zur Veränderung. Was meinst du damit konkret und wie fange ich als Gastronom an?
Total gerne. Lass uns das ein bisschen auseinandernehmen. Also früher habe ich tatsächlich gedacht, dass wenn wir es schaffen, möglichst viel Information unter die Leute zu bringen, dass das zu einer Veränderung führt. Denn tatsächlich fehlt in vielerlei Hinsicht noch Informationen über den riesigen Impact, was Ernährung auf den Planeten hat. So, ich habe festgestellt, das ist nicht der Fall. Also ich habe wirklich gedacht, okay, wenn wir nur alle wüssten, dann würden wir alle gemeinsam die Welt verbessern. So, also eine etwas naive Vorstellung. Und ich habe gesehen, das ist gar nicht der Fall. Und mittlerweile bin ich aber der Meinung oder der Überzeugung vielmehr, dass es gar nicht nötig ist. Also das ist eigentlich das Tolle, dass wir das menschliche Verhalten anschauen, dass wir viel weniger aus einer konzeptionellen Haltung heraus handeln oder aus einem Denkprozess heraus dann unsere Verhaltensweise ändern, sondern wir sind viel, viel intuitiver als das. Und das lässt sich zurückführen auf unseren Ursprung. Also wenn wir jetzt als Jäger und Sammler unterwegs waren, war es für uns sehr wichtig, zur Gruppe dazuzugehören, denn sonst kommt ja der Säbelzahntiger und isst uns auf. Und wenn wir etwas angestellt haben, dann haben wir dazu eine Geschichte erzählt. Also für uns war es wichtig, dass wir unser Verhalten richtig begründet haben. Also wir hatten nicht einen guten Grund zu handeln, sondern wir haben gut begründet, wie wir gehandelt haben. Das ist etwas anderes. Also sozusagen die Begründung kommt im Nachhinein. Ganz oft zumindest. Und so kann es ja auch sein beim Gast, der in ein Restaurant geht, was total attraktiv aufgemacht ist und sagt, oh, das schmeckt mir total gut und die Leute hier alle ganz immer mit dem Lächeln auf dem Gesicht und die Gäste sind alle fancy und es macht total Spaß hier zu sein, schmeckt so lecker, ich komme das dritte, vierte Mal wieder und stelle fest, das ist ja ein veganes Restaurant. So, dann fange ich an, irgendwie mir Gedanken zu machen und irgendwann klopfe ich mir vielleicht auf die Schulter und sage, ja, offenbar bin ich jemand, der das unterstützt, dem das irgendwie auch wichtig ist, sich so zu ernähren, der das ab und zu mal macht und fange an, mich zu informieren und über diese Information entsteht dann eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema und dann tatsächlich auch ein Bewusstsein, ein Verständnis und dann tatsächlich ein Handeln aus diesem Bewusstsein heraus, weil ich es dann wirklich verstehe und weil ich es auch verstehe, dass es mir nicht wehtut, weil ich ja schon erlebt habe, dass es schmeckt. Und genauso kann es auf der Gastronomie-Seite oder auf der Seite der GastronomInnen passieren, dass man erstmal aus einer reinen Profitorientierung dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht bessere Mitarbeitende gewinnen und für die ist es wichtig, dass ich da ein gutes pflanzliches Angebot habe, dass man anfängt, eine Speise zu veganisieren. Und ich habe ein Kapitel im Buch, das heißt Vom Teller zum Wandel. Und dort beschreibe ich, wie man, wenn man einfach mit einem ganz banalen Gericht, wie mit dem Kartoffelpüree, einfach beginnen kann und zu sagen, okay, ich mache das vielleicht jetzt statt mit Kuhmilch, mache ich das mit Hafermilch. So. Und dann, wenn ich schon Hafermilch da habe, dann biete ich vielleicht auch Cappuccino mit Hafermilch an. Und dann mache ich mir Gedanken darum, Hafermilch, ja, vielleicht Bio. Und wenn es Bio ist, dann vielleicht nicht im Tetrapack, sondern im Glas. Und wenn das schon im Glas kommt, kann ich vielleicht noch mehr im Mehrweg machen. Mehrweg macht vielleicht mehr Sinn, wenn ich regionaler bin, wenn ich da Partnerschaften habe auf Augenhöhe, wenn ich mit denen sprechen kann, wenn ich die fair behandle. Vielleicht kann ich was für meine Mitarbeitenden machen, dass ich ihn mitnehme zu meinen Lieferanten und dass wir dort gemeinsam auf das Feld gehen. Vielleicht sollte ich saisonaler sein, vielleicht sollte ich mehr Bio machen, vielleicht sollte ich Müll und Lebensmittelverschwendung vermeiden, vielleicht sollte ich Lebensmittel retten sogar. Also das heißt, es von einem kleinen einzelnen Schritt kann ich weitergehen und irgendwann stelle ich fest, das macht mir Spaß, das macht meinen Mitarbeitenden Spaß, das macht meinen Gästen Spaß und dann kommt das Bewusstsein, dass ich merke, krass, es ist ja total gut, so zu handeln, denn für das Klima ist es gut, für die Tiere ist es gut, für die Umwelt ist es gut, für das Grundwasser ist es gut und so weiter.
Finde ich einen guten Ansatz oder beziehungsweise schön in einem Satz heruntergebrochen, weil das ist eigentlich genau der Grund, warum ich diese Podcast-Serie ins Leben gerufen habe. Die Serie ist ja jetzt mittlerweile 20 Folgen stark knapp und die Serie heißt ja Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Dass man Nachhaltigkeit nicht als Muss sieht, sondern als Erfolgsfaktor, wenn man es umsetzt. Und diese Serie, die gibt es jetzt schon bestimmt seit zweieinhalb, drei Jahren damals ins Leben gerufen mit Chris Kaiser von Clicketree. Und Grüße an der Stelle, lieber Chris.
Ja, und schöne Grüße.
Dieses Thema in die Gastronomiewelt verbreiten, dass dann da vielleicht auch der eine oder andere Gastronom später ist, der sagt, okay, aufgrund dieser Serie setzen wir das um, weil, und jetzt geht's weiter, jetzt kommt's zum Thema Bewusstsein, dass einem das alles bewusst wird, weil ich glaube ganz, ganz stark daran, dass wir Gastronomen einen ganz großen Impact leisten können, weil wir verbinden Essen, wir machen das nicht nur als reine Nahrungsaufnahme, sondern bei uns ist Essen Emotionen mit Familien, mit den Lieben, mit denen wir unterwegs sind. Das sage ich, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Und diese Gäste, die wir dann erreichen, mit einem veränderten Angebot, mit pflanzlichen Produkten, mit tollen Gerichten, die wir ohne Fleisch gekocht haben, brech es mal so runter, die sagen dann später aufgrund ihrer Emotionen, nicht aufgrund der Informationen, die sie haben, Informationen haben wir alle, aber aufgrund dieser Emotionen, das war geil, genauso wie du es gerade gesagt hast, das nehme ich mit nach Hause, ich gehe jetzt bei Edeka, Rewe und Co. einkaufen, aber ich kaufe jetzt anders ein. Und die Endkonsumenten, die haben am Ende die Macht, später in der Welt auch was zu verändern. Und wir können dieses Fünkchen, wir Gastronomen können dieses Fünkchen setzen. Und das machen wir beide gerade auch in dieser Podcast-Folge hoffentlich. Und das ist dieses Bewusstsein und das ist der Grund, warum diese Podcast-Folge oder diese Podcast-Serie ins Leben gerufen wurde damals. Wie gesagt, ist ja auch ein Herzensthema und den Podcast, ich bin der Host, ich kann sagen, worüber wir sprechen, also kann ich mir das grundsätzlich aussuchen und das ist, denke ich, eine schöne Sache, um Menschen zu erreichen. Lass uns mal über meine Lieblings-Antje sprechen, über Antje de Vries. Ja. Antje sagt ja immer, beginne mit der Pflanze. Und die sagt das so besonders, wenn sie auf der Bühne steht und dann sagt, beginne mit der Pflanze, das könnte ich niemals so wiederholen, wie sie es sagt. aber nehmen wir mal jetzt ein klassisches deutsches Gasthaus, wo dann wirklich ganz viel Schnitzel und Co. auf der Karte ist. Wie bringe ich dann diese verschränkten Arme der Köche, wie bringe ich die dazu, auf Gemüse umzustellen?
Auch ich bin großer Antje-Fan. Man muss, wie so häufig, die Menschen bei ihren eigenen Interessen und Sehnsüchten abholen. Das heißt, wenn man dort mit Verzicht und Dogma kommt, also selbst wenn das ja quasi gar nicht so ist im Bereich des Pflanzlichen, aber das kann eine reine Information kann ja schon negativ oder als Bevormundung empfunden werden. Und das ist ja je nach den Erfahrungen, die man auch gemacht hat. Das heißt, dort lohnt es sich, über das Handwerk zu gehen, über Genuss, über Kreativität. Das heißt, dass man selbst erkennt, dass man eigentlich schon das Potenzial hat, mit seinem Handwerk viel zu machen. Und die KöchInnen, mit denen ich spreche, die berichten alle das Gleiche, dass sich ihr Horizont ab der Auseinandersetzung mit der pflanzlichen Küche enorm erweitert hat, weil so viel mehr möglich ist, weil sie so viel kreativer arbeiten können, weil sie so viele unterschiedlichen, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen gestalten können. Und das ist, glaube ich, interessant das ist auch für die KöchInnen interessant, die sich in einer eher konservativeren oder sozusagen klassischen Gastronomie befinden. Und man sollte nicht unterschätzen, dass wir, glaube ich, alle oder sagen wir 99%, man kann ja nie was komplett pauschalisieren, wir haben alle ein gutes Herz oder möchten etwas Positives bewirken. Also ich möchte jetzt nicht naiv formulieren, aber grundsätzlich sind wir jetzt eher gut als schlecht, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Aber das ist sozusagen insofern nicht das Thema, weil wir oft in Systemen gefangen sind, in denen wir nicht erkennen, dass wir A, gar nicht gut handeln, weil wir sozusagen die Auswirkungen unseres Handelns nicht bis in die Tiefe begreifen und B, dass wir die Möglichkeit haben, viel, viel besser zu handeln, weil wir eigentlich das Handwerkszeug dazu haben. Und wenn man das erkennt, Und dafür sind diese Workshops natürlich total gut. Wenn man erkennt, wow, ich kann ja total viel tun. Genauso wie du es vorhin gesagt hast, der Funke, ich bin sehr 100% mit dir, der Funke entsteht in der Gastronomie. Dieser Funke springt über auf die Gesellschaft und von der Gesellschaft irgendwann, vielleicht Jahrzehnte später, auf die Politik. Aber sozusagen, aber diese Macht in der Gastronomie, heute schon eine sinnliche Erfahrung von einer positiven, nachhaltigen Zukunft zu servieren, das ist ja total cool. Das ist eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeit, also wenn du sozusagen als Koch oder Köchin merkst, krass, all das kann ich ja tun, ist ja total wertvoll. Meine Arbeit habe ich aus dieser Perspektive noch gar nicht betrachtet. Dann entstehen ganz wunderbare Dinge.
Ja, aber den Funken für die Politik, den bräuchten wir wahrscheinlich eher, um den ganzen Scheiß einmal niederzubrennen und einmal neu aufzubauen. Nee, aber aus der Perspektive habe ich es tatsächlich, guck mal, das ist mein Learning für heute, war ich aber auch weit von entfernt, muss ich auch sagen, habe ich am Anfang der Folge gesagt, dieses Handwerkliche. Ich bin ja gerne Koch. Ich habe das damals in der Ausbildung selbst nicht so lieben gelernt und war auch nicht der passionierte Koch zuerst. Das kam erst über die ersten 1, 2, 3 Jahre, wo ich dann wirklich die Wanderjahre, wo ich dann viele neue Erfahrungen gemacht habe und viele neue Dinge auch gelernt habe. Also das meiste lernt man ja nicht zwingend in der Ausbildung, sondern dann, wenn man dann wirklich auf die Straße losgelassen wird. Und da kam dann so diese Liebe zur Branche und die Liebe auch zum Beruf, dass mir das richtig Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo du es sagst, stimme ich 100% zu. Dieses Handwerk, einfach, dass man nicht mehr einfach nur irgendwas in die Pfanne legt, sondern dass man verschiedene Zutaten irgendwie miteinander harmonisiert und zusammenschmeißt und viel mehr Kreativität durch diese ganzen unterschiedlichen Zutaten, die jetzt hinzukommen können und durch diese neuen Skills, die man erwirbt, dass man da wirklich nochmal eine ganz andere Wertigkeit fürs Berufsbild bekommt. Ja. Das ist mein Learning für heute. Thema Politik. Hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Du glaubst ja an die Reihenfolge Wirtschaft, Gesellschaft und zum Schluss die Politik. Aber müsste die Politik nicht grundsätzlich viel mehr helfen, statt dass wir das grundsätzlich alleine stemmen müssen mit unserem Funken, im Podcast und so weiter? Also gäbe es da nicht irgendwelche Regelungen, die Politik irgendwie als Starthilfe vorgeben könnte?
Es gibt da ganz viele, also, und es ist, also man kann es als hochgradig frustrierend empfinden, dass die Politik dann wenig bis stellenweise nichts macht. Das ist, und ich glaube auch nicht daran aus der Überzeugung heraus, das sollte so sein, sondern ich glaube daran aus der Erkenntnis, wie wir Menschen funktionieren. Und dass wir oft in gewissen Systemen gefangen sind, die uns nicht so einfach erlauben, anders zu handeln. Und dieses System, in dem wir gefangen sind, ist meistens bipolar. Es ist schon wieder ein bisschen systemisch, theoretisch, aber sozusagen, der Politiker entscheidet ja zwischen Machterhalt oder Nichtmachterhalt oder zwischen gewählt werden und nicht gewählt werden. Und er filtert oder sie filtern alles heraus, was nicht dazu beiträgt. Und aktuell ist zumindest ihre Meinung, dass sie mit echten Fördermitteln für die Gastronomie und echten Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Gastronomie, die es der Gastronomie erleichtern würden, nachhaltiger zu arbeiten, dass sie damit nicht punkten in dieser Sache. So, aber die Wirtschaft kann punkten. So, weil der Gast sagt sich auch, hey, warum soll ich schon wieder die Last tragen? Also die Gesellschaft sagt sich auch, wie ich als Einzelner komme schon eh schwierig über die Runden. So, was aber das wirklich, wirklich Spannende ist an der Gastronomie, ist, dass du Profit machen kannst mit Nachhaltigkeit, wenn du es irgendwie sinnvoll anstellst, also wie wir eingangs besprochen haben, dass man da methodisch rangeht und da guckt, ne, Zielgruppenerweiterung, neue Zielgruppen anziehen, bessere Mitarbeiter anziehen, glückliche Mitarbeiter anziehen, glückliche Gäste an und so weiter. Da einfach damit Geld verdienen und das selbst in die Hand nehmen, was ja ohnehin die beste Maßnahme ist gegen Frust, ist zu sagen, ich nehme das selbst in die Hand. Und dass das, weil ich glaube, dass gibt es schon erste Ansätze, um Rahmenbedingungen zu verbessern in der Politik. Es müssten viel mehr sein. Und also Stichwort, wenn ich jetzt an pflanzliche Lebensmittel denke, fällt dann sofort Mehrwertsteuer ein oder auch, man müsste auch die ganzen Subventionen anschauen. Also es kann dann natürlich komplex werden. Also Stichwort auch faire Preise oder sozusagen nicht externalisierte Preise. Wir zahlen ja nicht die Preise, die Dinge kosten, sondern wir zahlen subventionierte Preise in der Regel auch bei Lebensmitteln. Aber weswegen ich an diese Reihenfolge glaube, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, ist, glaube ich, dass wenn da der Push aus der Wirtschaft kommt, die damit Geld verdienen kann, dass dann eine Veränderung der Haltung in der Gesellschaft stattfindet, was ich als normal empfinde. Weil indem es ständig angeboten wird, merke ich als Gesellschaft, offenbar ist das normal, offenbar. Und ich möchte ja immer dazugehören, auch so, ich möchte ja immer Teil der Gruppe sein. Also nehme ich das, was normal ist. Und wenn das erstmal stattfindet, hat die Politik wiederum keine Angst, abgewählt zu werden, wenn sie die richtige Entscheidung trifft. Und das kann dann etwas schneller gehen. Weil, also, es ist die falsche Reihenfolge, ist mir schon klar. Ja. Aber es ist, glaube ich, die einzige Reihenfolge aktuell, die funktioniert, weil die, außer wir bekommen es hin, dass die Politik erkennt, dass Nachhaltigkeit ein Wahlargument ist. Und ich glaube, das wird ja auch so kommen. Also, es wird, glaube ich, sehr, sehr schnell passieren. Also, selbst im sogenannten konservativen Lager, ich sage so genannt, weil konservativ bewahren und das hat ja wenig mit bewahren zu tun, dann, wenn man die ganzen Klimathemen ausklammert. Aber ich glaube, das kann dann sehr schnell kommen, dass man sagt, wir haben eigentlich dieses Thema liegen gelassen, ist aber dem immer mehr Menschen wichtig. Wir können mit diesem Thema Wahlen gewinnen. Das wird halt noch ein bisschen dauern.
Das ist ein Thema. Da müssen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns bei einer Veranstaltung sehen, nochmal austauschen. Das wird wahrscheinlich jetzt jeglichen Rahmen hier im Podcast sprengen, aber da hätte ich echt Bock drauf, weil
Machen wir
auf jeden Fall. Andere Frage, anderes Thema, komplett andere Richtung. Wir sind ja jetzt sehr stark so auch in der klassischen Gastronomie gewesen, wenn man jetzt so Gefühl, die letzten 30 Minuten. Lass uns mal kurz die klassische speisengeprägte Gastronomie verlassen und so ein bisschen Richtung Streetfood, Fastfood. Glaubst du an den veganen Döner?
Ja, gerade an den veganen Döner.
Dass der sich irgendwann durchsetzt.
Ja, also ich glaube, es ist, es gibt ja so manche Produkte wie Burger und Döner, die sind, glaube ich, relativ einfach zu veganisieren, weil es eher darum geht, um Würze, um einen gewissen Biss, um eine gewisse Konsistenz. Und der Rest ist Soße und also gerade beim Burger, wenn es darf halt nicht trocken sein, ne? Also beim Döner musst du die passenden Komponenten drin haben, die passenden Soßen und dieses Kebab-Fleisch in veganer Form muss überzeugend sein. Da gibt es ja auch schon einige oder so wie Chili con Carne und Chili sin Carne. Einige Gerichte sind ja wirklich ganz, ganz einfach. Also es ist eher die Gewohnheit, die sowohl die Gastronomie als auch die Gäste davon abhält, das zu wählen. Aber wenn ich jetzt ein Streetfood-Festival organisieren würde, und ich würde da Döner anbieten, dann würde ich vielleicht gar nicht sagen, dass es veganer Döner ist, sondern ich würde sagen, wow, es ist hier, wir haben jetzt versucht, das beste Streetfood aus der Welt zu versammeln und hier ist der Dönerstand. dann werde ich sehr, sehr gespannt darauf, wenn man danach eine Umfrage machen würde, bei denen, die das konsumiert haben, ob sie gemerkt hätten, dass sie keinen Döner mit Fleisch aus tierischer Herkunft gegessen haben. Ich würde darauf wetten, dass 99% der Leute das nicht merken würden. So. Und deswegen, das ist das, weswegen ich dann glaube, bei manchen Produkten ist es wirklich einfach. Und wenn die Preisqualität da sein wird oder sogar dass die pflanzliche Alternative günstiger sein wird, dann möchte ich, dann wird es interessant, die sozusagen Gespräche zu führen, mit Gastronominnen zu verstehen, warum wählt man das teurere, ökologisch schlechtere Produkt, obwohl es der Gast nicht merkt. Also das, ne, das macht ja dann, man kommt zu keinem guten Ergebnis.
Ich glaube, beim Döner gehört aber noch ein bisschen mehr dazu, weil ich glaube 100%, wenn es jetzt eine gute vegane Alternative zum Fleisch gibt, dass es mir vollkommen egal wäre und dass ich dann, was heißt vollkommen egal, ich würde mich eher dafür entscheiden, weil das nicht das ausschlaggebende Produkt im Döner ist. Deswegen glaube ich da 100%ig dran, aber da gehört, und wir sind hier in Köln, sind wir die Döner-Hochburg, hier macht gefühlt alle zwei Tage ein neuer Dönerladen auf und ich frage mich, wo kommt der ganze Bedarf her? Echt, ich habe keine Ahnung. Aber bei uns ist wirklich viel, viel, viel Döner-Manufakturen und auch viele gute mit dabei. Und aber da gehört ja auch noch mit zu, dass dieser Spieß sehr prominent im Laden ist, dass sie Leute dann den Spieß schneiden, das würde dann wegfallen und das hat ja auch noch irgendwie so einen gewissen symbolischen Charakter. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich bestelle mir gerne mal zwischendurch einen Döner und ich frage dann auch immer gerne mal nach, sag mal, habt ihr auch eine vegane Alternative? Dann werde ich halt eigentlich in 99% der Fällen mit großen Augen angeschaut und mit Kopfschütteln. Und deswegen, die Veränderung muss ja auch erstmal dahin kommen, dass diese Spieße abgehängt werden, sage ich mal jetzt.
Gesagt. Ja, finde ich einen super Punkt, den du machst, habe ich gar nicht bedacht. Sehr gut, ist zu lösen. Muss gelöst werden. Finde ich, ist eine spannende, kreative Aufgabe. Überhaupt ist Nachhaltigkeit eigentlich eine Gestaltungsaufgabe in vielerlei Hinsicht. Finde ich ganz toll, dass du das als Herausforderung benennst, denn es geht in der Gastronomie um Erlebnis und beim Döner ist natürlich Teil des Erlebnisses dieser Spieß, der dort hängt.
Wir machen jetzt gespannt, in dieser Podcast-Folge in dieser Podcast-Folge machen wir eine neue Geschäftsidee. Du bietest ja Workshops an und das macht ihr ja auch in Konstanz, ne? Und du bietest jetzt zukünftig, ich mache hier in Köln, mache ich Werbung, wenn ich Döner holen gehe, du bietest in Zukunft dann die ersten Workshops an für Dönermanufakturen, wo dann halt komplett vegan gearbeitet wird. Ihr entwickelt einen Spieß, wo irgendwas drauf ist, keine Ahnung, und der dann geschnitten wird, dass es dann halt symbolisch genauso aussieht. Und das macht ihr jetzt zukünftig in Konstanz.
Achso, ja, Konstanz ist übrigens nur eine temporäre, also ich bin total ortsunabhängig. Lass uns das in Köln machen, lass uns das gemeinsam machen. Vielleicht holen wir da Planted dazu, die haben ein tolles Kebab. Vielleicht sagen wir, ja, cool, lass uns doch diesen Spieß entwickeln. Also das finde ich ist eine sehr, sehr interessante Sache. Das heißt, sprich, weil wir sind ja mit der Agentur in Berlin, wir machen diesen Workshop in Konstanz mit dem Vogelhaus in Konstanz zusammen tatsächlich. Das ist sehr, sehr spannend. Praxis und Markenkommunikation in einem Workshop verbandelt. Aber so eine Dönergeschichte bei euch in der Dönerhochburg
habe ich Welthauptstadt.
Direkt Lust drauf. Ja, lass uns das machen.
Wir sind jetzt auch schon zum Ende der Folge angekommen und deswegen würde ich vorschlagen, wegen der Döner-Idee und dem Politikthema, da sprechen wir im Anschluss nochmal. Aber ich würde mich jetzt gerne erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele tolle Inhalte mitgebracht hast. Für mich war definitiv heute ein Learning mit dabei und ich glaube für viele Hörerinnen und Hörer auch und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch ganz lieben Dank an euch da draußen, die ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet bei iTunes oder bei Spotify. Vollkommen egal, Hauptsache 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass ich mich schon mal verabschiede von euch allen und übergebe an dich. Du bist mein Gast im Küchenhelle-Podcast. Du hast das letzte Wort. Du darfst dich von den Küchenhelle-Podcast-Hörern und Hörerinnen verabschieden. Balázs, vielen lieben Dank für die tolle Stunde mit dir und du hast das letzte Wort.
Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Ich habe zu danken. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt und es war wirklich ein ganz toller Austausch mit dir. Ich freue mich, dass du die Küchenherde ins Leben gerufen hast und so erfolgreich führst. Mein letztes Wort würde ich gerne nutzen, um einen kleinen Hinweis zu geben zum Inhalt des Buches Zukunftsküche, Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept für die Gastronomie. Denn dort sind auch Workshop-Kapitel drin. Wir haben ja gerade jetzt zum Schluss nochmal über reale Workshops gesprochen, die wir ja anbieten. Das, was ich mit dem Buch erzielen wollte, ist GastronomInnen zu befähigen, möglichst viel selbstständig zu entwickeln. Deswegen habe ich Workshop-Kapitel eingebaut in das Buch, sodass die Leserinnen und Leser das, was sie an Wissen erworben haben im Buch, direkt anwenden können auf ihren eigenen Betrieb. Das heißt, sie sind aufgebaut, wie so Agentur-Workshops eben sind, mit gezielten Fragestellungen, die zu Antworten führen sollen, die den jeweiligen Betrieb weiterbringen, weil man durch die Antworten betriebsspezifisch gibt, aber universelle Fragestellungen löst. Und ich glaube, und so habe ich die ersten Rückmeldungen auch wahrgenommen, dass das Buch insofern einen sehr, sehr praktischen Mehrwert für die Gastronomie liefern kann. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, für die Möglichkeit, noch dieses letzte Wort zu haben.